Die Kunden, die wir bedienen, für die bieten wir die journalistische Leistung an, eine Geschichte, ein Thema zu erzählen. Mit dem Auftrag kommen sie auf uns zu. Und in welchem Kanal wir das tun, das ist uns in erster Linie erstmal egal. Es geht um den Inhalt, den wir erstellen. Und dann ist es natürlich für einige Kunden von großem Interesse, die Strahlkraft der Marke Zeit zu nutzen oder unserer Magazine. Das tun wir aber immer in Kennzeichnung. Und insofern ist es keine Konkurrenz. Es ist ein Werkzeug, eine Fähigkeit, die wir nutzen, sie für Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
Die Abgrenzung ist diskutiert worden, nehme ich an, oder?
Ja.
Zwischen beiden. Wir haben eben eine Frage gehabt, das wurde sehr schön Brandmauer genannt, die dazwischen gezogen worden ist. Ist das eine solche?
Ja, im Haus wird das extrem gelebt bei uns. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Also allein, wenn man mal von unserem Namen kommt, wir heißen Tempus Corporate, da ist natürlich Tempus in irgendeiner Form Zeit im Name. Ja. Es wurde sich aber von Seiten der Chefredaktion und des Zeitverlags dagegen ausgesprochen, die Zeit in den Namen zu nehmen, weil man wollte, dass das ganz klar voneinander getrennt ist. Wenn jemand als Journalist, als freier Journalist für uns schreibt, dann ist er für das nächste Jahr, für dieses Thema, für die Zeit gesperrt. Also er kann nicht mehr, sage ich jetzt mal, er schreibt über das Land Kanada für uns ein Marketingstück und er dürfte dann nicht mehr für die Zeit für Kanada das Thema schreiben.
Verstehe.
Pauschalisten bei der Zeit und auch Festangestellte dürfen überhaupt gar nicht für uns schreiben. Also es ist ganz strikt voneinander getrennt und wenn in der Zeit ein Produkt von uns erscheint, dann ist es klar als ein Produkt des Zeitverlags gekennzeichnet, muss man natürlich überlegen, inwieweit der Leser so mündig ist, es zu erkennen, dass es sich dabei nicht um ein Produkt der Zeit handelt, sondern des Verlags. Und dann haben wir Sonderveröffentlichungen, die beispielsweise digital oder auch im Print erscheinen, dass sie sind auch als solche gekennzeichnet.
Okay. Frau Wolf, auf Agenturseite gearbeitet. Jetzt haben Sie, ja, wie soll man ein Netzwerk versucht, mit eigenen Handwerksleistungen anzubieten, aufzubauen, nicht versucht, sondern haben es. Sind jetzt Firmeninhaberin. Wenden Sie das an, was Sie in den Agenturen gemacht haben? Wie gehen Sie jetzt mit dem Thema Content-Marketing um, wenn es um die eigene Firma geht?
Also ich glaube, ich war immer sehr mit meinen Agenturen, für die ich gearbeitet habe, auch mit meinen anderen Arbeitgebern. Ich habe schon relativ viel quasi in meiner Karriere an Unternehmen gesehen und auch getan. Also ich war bei der FSK, ich war Jugendschutzbeauftragte, mal bei Premiere. Also ich habe ganz viel mit dem Thema Content sowieso schon zu tun gehabt, mit wirklich Inhalten, die wir nach draußen gegeben haben im Thema Jugendschutz, dann eben bei Agenturen für unterschiedlichste Branchen. Und eben zuletzt bei Serviceplan. Und ich merke jetzt, wenn man sein eigenes Unternehmen aufbaut, was wir mit Crafty tun, es ist keine Plattform, es ist wirklich ein Handwerkerunternehmen mit eigenen Handwerkern, also ganz im Gegenteil zu dem, was MyHammer macht.
Okay. Also ich hatte in der Vorbereitung gelesen, soweit sind Sie noch nicht, dass Sie
genau,
schon eigene haben.
Genau, wir gehen dahin, das ist die Vision. Und da merke ich, dass ich natürlich das alles, was ich bisher gelernt habe, auch anwenden kann. Also sprich jetzt, klar, ich bin jetzt auch mein eigenes Testimonial, mein eigener Influencer, ja, wo sind da die Grenzen, wie gesagt. Und klar, ich baue jetzt auch auf Agenturleistung. Also wir haben auch schon mehrere Agenturen jetzt bei uns sozusagen im Portfolio, weil ich einfach weiß, dass dort an bestimmten Stellen Themen weitergedacht werden, dass dort Innovationen einfach stattfinden und dass ich da einfach mit meinem Thema Crafty und Startup gut aufgehoben bin. Mhm. Aber klar, mache ich selber auch noch sehr, sehr viel.
Okay. Ich möchte mal anknüpfen an Sie, weil Sie sagten, im Moment ist der Andrang von Journalisten oder von Redakteuren groß gewesen zumindest. Sie haben auch schon einige eingestellt. Die Gehaltsvorstellungen seien andere als die, die Sie erfüllen können.
Ja, es gibt ja diese mehr zu meinen, dass alles, was so im Corporate-Bereich sich abspielt, besser bezahlt ist. Das stimmt mitnichten leider. Also ich spreche für Agenturseite, nicht für die Unternehmensseite. Ja, ja. Da auch wieder branchenabhängig. Und Unternehmensgröße abhängig ist natürlich ein bisschen anders.
Ja. Andrang ist groß, das hörte ich jetzt gerade schon. Die Hälfte unserer Teilnehmer haben wir eben, glaube ich, festgestellt, per Handzeichen sind Journalisten. Ist Content-Marketing, also ist das gesuchte Klientel eigentlich für Content-Marketing, Redakteure und Journalisten? Was können die besser?
Für mich schon bei uns, weil Geschichten erzählen, sich kreativ auch Stories überlegen, die Sinn machen, die auch eine Lage treffen, ja, man muss ja schon auch Unternehmensgeschichten mit dem verknüpfen, was in der Welt draußen passiert, ja. Dann habe ich ja auch idealen Bass draußen für meine Geschichte. Und das können Journalisten deutlich besser als Nicht-Journalisten. Deshalb stellen wir eigentlich sehr gerne Journalisten ein. Und natürlich Textqualität bei versierten, gelehrten Journalisten auch in der Regel hoch ist.
Also bei uns auch im Blog, also wir werden bei Crafty eben auch einen Blog machen zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Innovation und natürlich irgendwann auch die Handwerker selber sprechen lassen. Aber auch da haben wir wirklich eine freie Journalistin, die für uns die Blogbeiträge okay. schreibt, weil ich auch sehe, die können halt Geschichten erzählen.
Und auch Schnelligkeitsfrage, muss man sagen. Ja. Wenn man sieht, die Taktung im Journalismus ist ja deutlich enger als in der Unternehmenswelt. Wenn bei uns was in der Unternehmenswelt oder mit Kunden schnell gehen muss, dann ist es vielleicht übermorgen oder morgen, sagen wir mal. Im Journalismus ist schnell dann in der nächsten Stunde. Also auch da bin ich bei der Schnelligkeit, wenn es wirklich mal pressiert, bin ich mit Journalisten oder Ex-Journalisten immer auf der sicheren Seite.
Okay.
Auch Belastbarkeit sehr hoch.
Was, ja?
Ich kann das auch nur unterstreichen. Sagen, also, ja. Wir haben
Portale. Sensationelle Spezies, der Journalist. Ja.
Wir haben Portale, die werden täglich mit Inhalten befüllt. Wenn wir da auf Prozesse setzen würden, sage ich jetzt mal, vielleicht aus dem gelernten Marketing, dann würde das viel zu lange dauern. Also, wir haben da Abstimmungsschleifen, die passieren innerhalb von 1-2 Stunden, wo jetzt ja in dem Sinne mein Kunde, mein Chefredakteur ist. Und natürlich verkaufen wir am Ende auch die Qualität der Zeit, also mit sozusagen, und man erwartet von uns auch guten Journalismus und den möchten wir auch gerne liefern. Also für uns ist das Handwerk des Journalismus extrem wichtig.
Wir haben heute Morgen vom Herrn von Heusinger schon erfahren, was es bedeutet, wenn du als Pressesprecher rübergehst in ein anderes Unternehmen. Gut, da waren noch von anderen Abstimmungsschleifen heute Morgen die Rede. Er hatte da, glaube ich, ein bisschen mehr vor sich als Sie mit vielleicht nur zweien. Der aber auch sagte, liebe Journalisten, es geht euch gut, was ist bei mir anders im Job als im Journalismus? Als Redakteur Journalismus zu Ihnen zu kommen, was können die nicht? Also sprich SEO, ich habe solche Anzeigen schon gelesen auch, und da gibt es Begriffe und es gibt Dinge oder Ansprüche, wenn die sagen, aha, also so einfach runterschreiben wie früher ist es nun wieder auch nicht, oder?
Nee, aber ich glaube zum Beispiel, dass SEO mittlerweile auch ein Redaktionsthema ist. Dass man da auch Redakteure hat, die sich drum kümmern, auf News-Sites, also ein ganz anderes Feld ist das nicht.
Ich glaube, der ist übersetzt sozusagen, ja,
ergänzt. Ich glaube, dass der Umgang mit Kunden ein Feld ist, dass man sich als Journalist erst gewöhnen muss. Ja, das sind Agenturen häufig so, dass Berater den Draht zum Kunden haben und man gar nicht als Journalist, als Redakteur mittlerweile gar nicht in der Pflicht ist, sich direkt mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Aber natürlich muss man damit klarkommen, dass Kunden ganz andere Eingriffe in Texte vornehmen, wie man sie als Journalist vornehmen würde. Und dann möglicherweise auch damit leben muss, dass das Produkt, was am Ende rauskommt, aus meiner Sicht als Redakteur viel schlechter ist als vorher. Ja, man muss da schon mit Diplomatie auch entwickeln gegenüber dem Kunden, die ein ganz neues Feld ist für einen. Okay.
Das hieß heute Morgen Leidensfähigkeit.
Ja, noch. Eine starke Serviceorientierung auch. Ne? Also, dass man überhaupt akzeptiert, dass da noch jemand ist, der fachlich weniger kompetent ist, der vielleicht einen Text redigiert und sagt, was dort drinstehen soll. Wir geben unseren Redakteuren, die auch immer im direkten Kontakt mit dem Kunden stehen, weil sonst über den Projektmanager viel zu viel Inhalte verloren gehen würden, dem geben wir immer mit, er hat eine beratende Leistung abzuliefern und auch zu sagen, das schönere journalistische Produkt würde jetzt so aussehen, aber ab einem gewissen Punkt ist der Kunde König und dann er zahlt für den Text und man muss dann auch diese Korrekturschleife schlucken. Also
begreife mich als Journalist ja nicht unbedingt als Dienstleister. Eher noch als Künstler, aber ein Reporter würde ich ja nicht sagen, ich bin Dienstleister. Oder ein Agenturmitarbeiter begreift sich schon als, wie schon gesagt vorher, als Service-Mitarbeiter, als Dienstleister.
Mhm. Ja. Ich kann da vielleicht auch noch ein Beispiel von Serviceplan geben, weil wir haben dort vor mehreren Jahren ein Magazin selber in-house entwickelt, 12, kennen Sie wahrscheinlich auch, was eben auch wirklich von der Expertise der einzelnen Geschäftsführer oder Experten aus dem Hause Serviceplan bestückt wurde. Das heißt wirklich auch dieser persönliche Touch oder das persönliche Erzählen, was ja vorhin auch die Magdalena gesagt hat, das ganz wichtig ist, war uns bei Serviceplan und ist bei Serviceplan eben auch ein ganz wichtiger Teil. Und da aber zu sehen, dass ich das in einen roten Faden bringe, dafür hatten wir wirklich eine Chefredakteurin von extern, die einfach geguckt hat, dass es da einen Faden gibt, dass die Texte gut geschrieben sind. Die war eigentlich wirklich ein Guide von draußen. Aber die Texte selber kommen wirklich von den Experten aus dem Hause und das finde ich ganz wichtig.
Ja. Das führt natürlich dazu, wenn der Content immer qualitativ hochwertiger wird, dass das Erscheinungsbild draußen es für jemanden, der recherchieren will, schwieriger macht, auf den ersten Blick jedenfalls zu erkennen, was ist die Quelle. Ich habe eben nur zwischendurch mal gesagt, dass mittlerweile das Prüfen deiner Quellen mehr Anspruch nimmt, als das entsprechende Thema zu finden. Sitzen drei Leute am Tisch, die bestimmt alles richtig machen, alles sauber kennzeichnen, alles sichtbar machen, für jeden sofort erkennbar. Aber ist das eine Form der Konkurrenz zum Journalismus, die absichtlich herbeigeführt wird, weil man eben mit den gleichen Mitteln arbeitet?
Wie meinen Sie mit
absichtlich? Im Sinne von, wäre mir ganz recht, wenn du deine Quelle nicht sorgfältig genug prüfst, um auf meinen Content, auf meine Recherche zu reagieren. Also wird die Grenze deswegen so eng gemacht, damit sich ein Journalist unter Umständen lieber in einem Content-Marketing recherchiert, als in einem, ich sage jetzt mal, frei recherchierten Beitrag?
Die Frage überfordert mich
jetzt. Ja, mich auch gerade.
Ja, aber es geht.
Ihnen, glaube ich, sechs Fragen.
Okay, wir machen es an einem Beispiel. Mediamarkt hat mehrere Testplattformen. Ja. Da gab es, glaube ich, auch eine Rüge, wie auch immer. Sie recherchieren nach irgendwelchen Elektrogeräten, landen auf einer vermeintlichen Testseite, aus der überhaupt nicht ersichtlich ist, dass Mediamarkt dahinter steht. Mhm. Das war natürlich ein dummer Zufall. Keine Ahnung, ja. Das meine ich damit. Wird absichtlich so professionell, so guter Content aus meiner Sicht der Firma heraus produziert, um
Journalisten dann als Quelle zu dienen.
Exakt.
Aber ich glaube, diese schwarze Schafe, würde ich sehen, ja, gibt es relativ wenig. Ja, die führen ja immer mal wieder zu Debatten. Ja. Aber man hat letztendlich sehr wenig Beispiele. Ich finde schon bei den meisten Sachen, die ich so entdecke, selber auch beim Surfen, habe ich eigentlich kein Problem.
Dass es sauber ist.
Absender. Ich habe eher das Problem, muss man sagen, und das ist ja auch ein Feld. Wir haben ja die Abgrenzung von Corporate Publishing, Töchter zu Verlagen. Die ist, glaube ich, sehr klar in Deutschland, auch bei Gruner + Jahr und bei Burda.
Ja.
Aber was schon enger, weil es sind die Native Advertising Redaktionen bei News Sites, also bei Bild.de, Handelsblatt, alle haben ja eigentlich mittlerweile was aufgemacht, was dann auch nicht von den Corporate Publishing Töchtern bespielt wird, sondern von eigenen Teams innerhalb des Mediums, die auch abgegrenzt sind, aber im weiteren Sinne zur Bild oder zur Handelsblatt Redaktion gehören. Und da muss ich schauen, wenn ich da im Netz was veröffentliche, was gut gemacht ist, vom Duktus her, ist auch teilweise ähnlich ist zu dem, worüber die normale Redaktion berichtet und dann doch in sehr schmaler Schrift zum Beispiel Anzeige steht oder gesponserter Inhalt, da sehe ich eigentlich die Verwechslungsgefahr deutlich größer, muss ich sagen.
Okay.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass beim Kicker, also eins meiner Lieblingsmedien und eigentlich auch über alle Zweifel da haben, absolut, sehe, dass sie, das müsst ihr mal schauen, bei dem Bundesliga-Spieltag, da haben sie dann Ansetzung, Uhrzeit, Spiel und dann ganz in der gleichen Schrift, in der gleichen Schriftart, in der gleichen Farbe Wetten. Da steht Anzeige drüber, Wetten. Aber es ist so dermaßen stark eingeordnet, von der Anmutung her genau gleich. Und da kommen dann halt die Quoten vom Wettanbieter, von Tipico oder Bibo, also auf die man dann klickt. Das heißt, ich habe eigentlich ohne große Unterscheidung ein Firmenangebot eingebettet in meine Berichterstattung. Das sehe ich deutlich, deutlich größer, die Verwechslungsgefahr, als beim überwiegenden Teil oder ganz großen Anteil der Corporate Publishing und Content Marketing Plattform der Unternehmen.
Okay. Ich sehe Sie beide aber auch zwischendurch zufrieden nicken.
Ja.
Zumal ja bei den beispielsweise der Plattform von Saturn ein Klick aufs Impressum genügt, um zu sehen, wer hinter dieser Plattform steht. Ne? Also ich
glaube, war genau der Grund, warum man letztendlich da aber auch geklagt hat. Wer klickt aufs Impressum, war damals das Argument. Aber alles gut, das ist ja geregelt. Was ich viel interessanter fand, ist, dass sie danach gesagt haben, gut, jetzt werden wir mal 4 Wochen lang ausprobieren. Wir schreiben ganz fett drauf, powered by Mediamarkt. Ja. Das Ergebnis war, es gäbe keinen Unterschied in den Userzahlen. Auch interessant. Also wenn es so war. Ich weiß ja nicht, wer gezählt hat. Erstmal an der Stelle vielen Dank. Ich würde gerne natürlich die Zeit nutzen, wieder möglichst viel aus dem Publikum zu holen, weil die Fragen, die mir einfallen, in der Regel nicht so schön breit sind, wie das Publikum, das heute bei uns ist. Das Mikrofon ist auch, glaube ich, schon unterwegs. Fragen in unsere Runde. 3 tolle Ansprechpartner zum Thema Content Marketing. Wer traut sich denn, die erste Frage ist immer die Frage, die am schwierigsten kommt. Noch? Ich sehe aber auch im Moment gar nicht, jetzt sehe ich eine Frage, aber ich habe mein Mikrofon, da kommt er. Ich habe meinen Mikrofonmann noch nicht gefunden.
Er war noch nicht bereit. Ja.
Kommt sofort zu Ihnen, kleinen Augenblick, da ist er.
Da.
Ja, ich hatte mich vorhin ja schon mal vorgestellt, Stefan Weigel, Automobilzulieferung, Firma Brie, Choice and Electronics. Buzzword, Content Marketing und so diese ganze Diskussion außenrum, Storytelling etc. etc. Was mir immer irgendwie ein bisschen auffällt und auch aufstößt, die größte anzunehmende Dummheit der Leser und des Verbrauchers. Wenn ich einen Beitrag lese und ich von Haus aus diese Skepsis habe, ups, Welche Intention könnte dahinter sein? Ja, die ist doch heute, glaube ich, verloren gegangen.
Diese Skepsis ist verloren gegangen?
Ja.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube schon, dass wenn man heutige junge Leser ohne jetzt hier in Kulturskeptizismus zu verfallen, anschaut und das mit den 70ern vergleicht, die Medienausbildung, der Umgang mit Medien sicherlich nicht so ausgeprägt wie damals. Ich glaube, auch deshalb sind die Grenzen für den Leser zwischen Marketing und redaktioneller Berichterstattung, das interessiert ihn heute nicht mehr großartig. Also viele Leser jedenfalls nicht. Kann man nicht verallgemeinern, aber viele junge Leser nicht. Das erklärt auch für mich den Erfolg von Influencer-Marketing. Der Leser sagt dann, ist ein interessanter Inhalt, finde ich gut, ob es jetzt von der Firma ist oder nicht. Die Berührungsängste sinken, um es mal positiv auszudrücken. Kann man ja auch machen, ja. Ich glaube aber, dass, und das führt auch, das verleitet Verlage natürlich auch, wenn der Leser so denkt, diese beiden Bereiche auch nicht mehr so klar zu trennen vielleicht. Das ist die Gefahr dabei, muss man sehen, ja. Man reagiert da letztendlich auch auf das, was der Leser einem so ein bisschen mitgibt, ne? Ich glaube schon, dass da nicht mehr die Trennung da ist. Wir haben zum Beispiel gesehen, wir haben auf Bento, was auch vom Spiegel Native Advertising betreibt, Geschichte gemacht im Auftrag des Kunden Beam Suntory, der Whiskyhersteller, der nicht nur Jim Beam, sondern auch viele ganz tolle Whiskys hat. Und da war einer aus Irland dabei. Und da hat Bento die Geschichte für uns entwickelt und gesagt, wir machen mal eine Geschichte, so typisch Listicle, 10 Gründe mal wieder nach Irland zu fahren. War einer der bestgelesenen Artikel, auswärtig deren Statistik auf der Seite, der vergangenen Tage. Sowas, sag ich mal, wäre vor kurzem noch nicht passiert, dass die Leute, wenn sie es gesehen haben, dass gesponsert war, und es war eigentlich ganz gut ausgezeichnet, auch mit dem Logo des Kunden und so, und der Whisky-Marke, hätten früher die Leser eher die Finger davon gelassen, das hätte sie nicht mehr interessiert, weil sie als zu werblich schon aufgenommen hätte und abgeschreckt worden wären. Inzwischen ist da die Berührungsangst gewichen.
Also ich glaube, hier sitzen ausgeschlafene Menschen im Publikum, auch am Tisch. Natürlich muss ich in der Lage sein, auf ein Impressum zu klicken, um zu wissen, wo die Informationen herkommen. Aber wir haben im Talk davor bei Influencern uns nochmal über die Medienkompetenz unterhalten, nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen, die nicht immer gleichmäßig ausgeprägt ist. Deswegen, vielleicht neigen wir auch immer mehr dazu, bei solchen Sachen etwas kritischer nachzufragen, aber dafür sitzen wir ja heute zusammen. Weitere Fragen? Guck mal, Content Marketing ist bekannt, offensichtlich. Und auch, ja, bitte.
Rocke Kuhnle, ich bin Pressetante bei einem Reiseunternehmen.
Und haben Sie gesagt Pressetante?
Frag mich gerade, also mir kommt das, diese Diskussion hier so ein bisschen lecker so vor, wie damals beim Kompaktkurs für Volontäre in der Akademie für Publizistik. Wir sind ja alle so bemüht, Redaktion und Werbung voneinander zu trennen, ganz klar. Logo. Bei mir ruft Klassikradio an und sagt, passen Sie auf, wir machen Ihre Reise, bringen wir im Programm, super Special, redaktioneller Beitrag, die und die Länge. Wir erwarten aber von Ihnen, dass Sie Anzeigen im Wert von schalten. Trennung, Redaktion, Werbung, die existiert doch schon lange nicht mehr. Ich meine, in was für einer Welt lebt ihr hier eigentlich? Also ihr seid, das ist ja ganz toll. Es gibt es drei Leute, die leben diese Ideale noch. Das finde ich schön und das freut mich super und ich würde die auch gerne leben. Also, wollte ich nur mal gerade so dazu
sagen. Wir machen Inhalte für Kunden und werden dafür bezahlt. Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Das ist ja ein ganz anderes Feld. Das kann ich doch gar nicht beurteilen, ob Verlage an Sie herantreten und solche Deals haben wollen. Damit habe ich ja gar nichts zu tun.
Aber ich weiß, welche Geschichten Sie ansprechen, was wir vorne diskutieren und was hinten passiert. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Gut, wir haben alle Geschichten im Kopf, glaube ich, selbst erlebt oder gehört. Weitere Fragen?
Wenn das gang und gäbe wäre, muss man natürlich fragen, warum setzen Unternehmen dann überhaupt noch eigene Medien auf? Also ganz so, es gibt genügend solcher Beispiele, gewisse Verlagen, eine gewisse Art, auch eine gewisse Gattung von Zeitschriften. Aber wenn das Usus wäre, dann wäre unser Business bald erledigt, ausgetrocknet, weil ich ganz andere Möglichkeiten habe, Deals zu machen als eigene Plattformen zu gründen, die auch teuer sind, die Geld kosten, wo man Agenturen bezahlen muss, wo man Leute anstellen muss. Wenn das jetzt gang und gäbe wäre in der Bundesrepublik, dann ist unser Job weitgehend erledigt. Ja? Also ganz so einfach ist es auch nicht, wie Sie die Wirklichkeit skizzieren wollen.
Die letzte Nachricht, die ich gelesen habe, es sei ein Kodex in Arbeit für Content Marketing. Haben Sie von einem solchen Kodex, den Sie, wenn ich Sie jetzt zugehört habe, ja eigentlich befolgen, schon gehört? In verschriftlichter Form? Nein, ne?
Okay. Ja,
warten wir ganz kurz, kommen wir gleich drauf zurück, habe ich notiert, bitte.
Ich baue es in die Frage mit ein. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft hat einen Kodex für Content Marketing gemacht, eine Art Selbstkennzeichnung, wo der Journalismus oder die Verlage noch ein bisschen hinterherhinken vielleicht. Ich finde es interessant, dass so ein Verband das schon macht, aber wir im Journalismus da noch ein bisschen uns noch ein bisschen ausprobieren, das zu kennzeichnen. Also das, es gibt es.
Okay.
Es gibt eine Selbstverpflichtung.
Okay.
Übrigens wird dann gekennzeichnet, was nach redaktionellen Maßstäben erarbeitet worden ist. Also ein Unternehmerverband redet über Journalismus. Das ist eine spannende Geschichte hier bei diesem Thema. Dahingehend auch geht meine Frage. Der Unterschied zu früher ist nämlich, wir können mittlerweile, das macht wahrscheinlich Herr Benninghoff etwas täglicher, wir können ja Inhalte ins Netz kippen, auf die wir dann, wo wir die Reaktion eigentlich schon ein bisschen antizipieren können, weil wir wissen, was die Leute suchen. Mhm. Und an welcher Position der Überschrift in der H1-Formatierung in der Webseite ich welches Wort so reinzuschreiben habe. Ich denke mal, das ist der Unterschied zu dem Telefonat früher. Das können wir steuern. Aber jetzt haben wir ja alles vorne sitzen, auch Journalismus und Verlag. Wo schädigt das, was wir dann erfolgreich mit diesen Techniken, die ich eben beschrieben habe, machen, dem gesellschaftlichen, wo schädigen wir das gesellschaftliche System Journalismus? Die Kräfte werden nämlich jetzt dem Journalismus entzogen, in der Zeit, wo die Verleger uns alle auf den primären Arbeitsmarkt zurückschmeißen und wir uns sagen, und wo verdienen wir jetzt Geld? Und dann sitzen da vorne drei Herrschaften, zwei Damen, ein Herr, und dann sagen wir, ach, da könnte ich ja was werden. Und wir haben ja gehört, Sie suchen Journalisten. Aber schädigt das nicht das System Journalismus?
Nee, weil die Journalisten ja gehen aufgrund einer Krise, die es gibt, wo es ja auch Beobachter gibt, die meinen, das Content-Marketing, das diese Krise beschleunigt habe, was ich auch für Unsinn halte, muss ich sagen. Und die Journalisten kommen zu mir aus einer Krisensituation heraus. Sie kommen ja nicht, dass sie sagen, ist super bei uns, aber Content-Marketing ist noch superer. Ja, deshalb gehe ich dahin. Und dann auf einmal wird dann Journalismus immer weniger super. So ist ja nicht. Die kommen ja schon aufgrund einer klaren Krisenlage. Wenn zum Beispiel Leute wie von Dumont oder so, ja, da muss ich ja schon schauen, ja, ein bisschen kurzsichtig, wenn ich da mich nicht umschauen würde. Ja? Das heißt, die Krisenlage ist schon da und das ist ja auch nicht so. Wir haben zum Beispiel als Content Marketing nicht für den Preisverfall von Werbung im Internet gesorgt oder für die Stagnation und dafür, dass die Verlage mit Werbung da auf keinen grünen Zweig kommen. Ja? Es wurde ja oft gesagt, Content Marketing versus Werbung. Content Marketing führt dafür, dass weniger Werbung geschaltet wird. Das ist, glaube ich, aber nicht das Problem mit der Werbeeinnahmen auf den Websites. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt nur so eine Art Zufluchtsort. Das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber sagen wir mal eine Oase, die Leute gerne wollen. Aber die Medienkrise hat ihren Ursprung ja schon in der Zeitungskrise, Verlagskrise deutlich früher, bevor es den Begriff gab und bevor auch die Unternehmen da ihre Ausgaben erhöht haben, aus meiner Sicht. Und bevor die Konkurrenz zur Werbung aufgetreten ist. Ne?
Gut.
Was möchten Sie da genau wissen?
Ja.
Wir machen Content Marketing und
die Zeit geht ja super.
Und damit das Content Marketing sich sozusagen weiter verkauft, achtet die Zeit stark darauf, das voneinander zu trennen. Also es ist wirklich, es wird extrem gelebt im Haus. Ne? Wenn beispielsweise ich nenne jetzt mal so eine Tourismusdestination, die vielleicht eine Zeit lang in Deutschland in der Krise stand und auch teils unser Kunde war. Also wir haben Publikationen für diese Stadt gemacht und wir werden dann angerufen und wir werden dafür verurteilt, dass unsere Journalisten in der Zeit kritisch über diese Stadt oder über die Politik in dieser Stadt schreiben. So, ja? Und dann wird uns gedroht, dass man nicht mehr unser Kunde sein könnte, weil wir sozusagen auf der anderen Seite objektive Berichterstattung über diese Stadt machen. So, also das ist ganz, ganz streng. Da können wir überhaupt nichts dran tun. Ich kann jetzt nicht bei Giovanni anrufen danach und sagen, also Giovanni, so geht's nicht. So dürfen wir nicht über diese Stadt schreiben oder über den Politiker in dieser Stadt. So, ne? Das ist strikt voneinander getrennt. Wir sind natürlich froh, wenn sich bei uns Journalisten bewerben, die gutes Handwerkszeug mitbringen, weil das ist das, was wir dem Kunden verkaufen. Und wenn jemand Lust hat, für uns zu schreiben, dann sind wir da sehr froh drüber natürlich. Ne? Und ich würde auch nicht sagen, dass das, was die Journalisten oder die Redakteure bei uns machen, jetzt weniger Spaß macht oder keine Herausforderung ist. Wir haben ganz, ganz tolle Themen. Beispielsweise schreiben wir für das Deutsche Schulportal, das ist ein Portal der Robert-Bosch-Stiftung, alles rund um Schulbildung und Schulforschung, Schulpolitik. Da sind unsere Redakteure genauso wie jetzt, sage ich mal, Redakteure von der Zeit oder Redakteure von der Süddeutschen Zeitung bei den Kultusministern und führen Interviews und publizieren diese Inhalte bei uns auf dem Portal. Also es ist ein durchaus herausfordernder und ein toller Job und sie können sich einzig und allein mit der Materie befassen, die sie interessant finden. So, also das ist schon strikt voneinander getrennt. Natürlich kann man jetzt sagen, dass auf der anderen Seite die Robert-Bosch-Stiftung auch Media beim Zeitverlag einkauft, um dieses Portal zu bewerben. Aber die Robert-Bosch-Stiftung ruft dann vielleicht auf der anderen Seite auch an und sagt, könnten wir vielleicht eine Studie veröffentlichen? Und das ist strikt voneinander getrennt, also ne, in der Zeit beispielsweise. Das wird gelebt, dass das nicht miteinander vermengt wird. Und das ist auch sehr, sehr gut, weil wir auf diese Weise das Leitmedium Zeit hochhalten, die Qualität des Mediums hochhalten und dafür sorgen, dass weiterhin Werbekunden Interesse haben, Werbung zu schalten und sich dieses Medium auch durch Werbung finanziert. Das muss man ja auch mal bedenken. Also irgendwoher muss ja der Journalist muss auch finanziert werden. Und das ist zum einen durch die Erlöse des Verkaufs des Produktes und das ist auf der anderen Seite durch die Anzeigenerlöse. Und so funktioniert die Werbelandschaft, ne, und die Medienlandschaft.
Danke. Wir haben eine weitere Frage.
Ja, Hendrik Zörner, ich bin Pressesprecher des DJV. Frau Voges, was Sie sagen, da kann ich nur sagen, ist mustergültig für die Branche. Mhm. So muss es eigentlich überall sein. Also die strikte Trennung zwischen PR, Content, Marketing auf der einen Seite und kritischem, berichterstattendem Journalismus auf der anderen Seite. Das, was die Kollegin aus der Reisebranche eben gesagt hat, ja, ich habe da auch schon mal von gehört, das liegt zuletzt so circa 20 Jahre zurück. Das war aber zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht die Glaubwürdigkeitskrise der Medien gab. Die haben wir aber jetzt. Und diejenigen Zeitungen, die immer noch oft mit diesem Spielchen operieren, dass nämlich das Reiseunternehmen die ganzen Kosten des berichterstattenden Journalisten übernimmt, dass im Vorfeld auch schon abgesprochen wird, wie viel Platz dann in der Berichterstattung für dieses Unternehmen beziehungsweise für die Reisedestination eingeräumt wird. Also es mag sie vielleicht noch geben, das sind allerdings dann auch immer die Informationen, die man nicht hieb- und stichfest bekommt. Die werden dann meistens so nach dem dritten Bier am Journalistenstammtisch schon mal kundgetan. Aber ich kann nur sagen, diejenigen Medien, die in der heutigen Situation, in der die Anzeigenerlöse und die Vertriebserlöse immer weiter nach unten gehen, noch damit versuchen, irgendwelche Gewinne zu machen, die verspielen den Rest ihrer Glaubwürdigkeit. Also ich finde das gut, wenn das klar und eindeutig getrennt ist, so wie bei Ihnen. So muss das eigentlich auch überall sein. Und ich glaube, auch die PR tut sich auf Dauer keinen Gefallen damit, wenn sie Journalismus versucht zu kaufen. Mhm.
Danke. Ja, gehen Sie ruhig genau mit dem. Doch nicht? Doch keine Frage. Da haben wir hier vorne noch eine. Die Dame in Rot. Genau.
Als Antwort auf Herrn Zörner. Das ist kein Phänomen, was vor Jahren aufgetaucht ist. Das ist ein Phänomen. Also, dass Werbung und Redaktion immer mehr vermischt werden und der Zwang aus den Anzeigenabteilungen in die Redaktion reingetragen werden, das ist das Phänomen, was mich zu einer Pressesprecherin mitgemacht hat, weil ich keine Lust hatte, mir anzuhören, dass ich bitte darüber zu schreiben habe, weil sonst die Anzeigenkunden nicht kommen. Oder weil ich keine Lust hatte, dass Anzeigenberater zu mir gesagt haben, ich möge doch bitte mal, wenn ich über etwas schreibe, gleich mal fragen, ob die auch eine Anzeige geschalten. Also das ist kein Phänomen, was ein Einzelfall ist. Das ist bei Medienhäusern, vor allem auch in der Funke Mediengruppe, wie ich es erlebt habe, und auch bei der Südwestdeutschen Verlag, ist das eine Methode, die aus der puren Angst geboren ist, mit einem Printprodukt kein Geld mehr verdienen zu können. Und das wird auf die Redaktion umgelegt. So habe ich es erlebt. Das ist kein Phänomen, was erst vor ein paar Jahren vielleicht irgendwo mal einzeln aufgetaucht ist.
Ich habe hier vorne, haben da vorne noch eine Frage. Danke.
Jetzt sind wir genau an dem spannenden Punkt, das steht doch besser auf. Die Diskussion hier ist wichtig und richtig, trifft auch ein Kernproblem, was wir alle als Pressesprecher im DJV erleben, trifft aber nicht das Thema Content Marketing, glaube ich. Die Kollegen oben schütteln mit dem Kopf bestätigend. Viel wichtiger finde ich die Frage, weil beides, die Frage, die der Kollege neben mir, der Kai Hedergott, gerade gestellt hat, schädigt nicht das, was Content Marketing macht, ohne dass ihr das bewusst verursacht und dass ihr ohne Schuld hat. Schädigt nicht die Ausweitung der Content-Marketing-Aktivitäten von Unternehmen, auch das Systemjournalismus. Und das gepaart mit den Erfahrungen, die hier geschildert wurde, was immer weniger stattfindende Trennung von Werbung und Anzeigen im redaktionellen Alltag bedeutet. Das beides zusammen ist eben die Krise des Journalismus, die wir auf beiden Seiten des berühmt-berüchtigten Schreibtisches halt erleben. Und da hätte ich vielleicht gerne nochmal ein Statement von allen drei Teilnehmern oben auf dem Podium. Reflektieren Sie das? Wissen Sie, dass Sie mit Ihren Aktivitäten, die legitim sind, die in Ordnung sind, die sicherlich auch eine hohe ethische Reflexion beinhalten, im Grunde auch das System Journalismus, ja, ich formuliere es jetzt mal ganz diplomatisch wie ein Pressesprecher, ankratzen?
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Erstmal danke für die Eingangsbemerkung, weil unsere Diskussion ist ja eigentlich, wie sauber sind Content-Marketing-Anbieter und nicht, wie sauber sind Deutschlands Redaktionen. Ja, deshalb war ich auch ein bisschen allergisch auf den Einwand vorher, weil das ist nicht unser Thema. Ja. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wie Herr Zollner sagt, vor 20 Jahren, ja, solche Beispiele, da waren wir vom Begriff Content-Marketing auch weit entfernt. Inzwischen kann ich ja sagen, ich brauche solche krummen Deals mit Redaktionen nicht mehr, weil die Reichweite... Der Ansatzpunkt ist ja so, aus logischen Gesichtspunkten auch, die Reichweite ist eh nicht mehr hoch genug vom Medium. Ich spare mir das Geld, ich stecke es lieber in einen eigenen Kanal. Ja? Deshalb werden ja solche krummen Deals eher weniger, ja, durch Content-Marketing von Unternehmen selber. Und die machen das dann auf saubere Art selber. Also deshalb glaube ich nicht, dass solche Trends befördert werden. Ja? Inwieweit Redaktionen dann auf Anzeigenkunden zugehen, ohne jetzt hier eben wen nennen zu wollen, um das nochmal als Hebel zu sehen, um Geld einzutreiben. Also Redaktionen gehen ja eigentlich auch dann eher in die Richtung zu sagen, ich mache Inhalte, die ich als Anzeige ausweise und kassiere dafür dann direkt Geld.
Ich glaube, für die Unternehmen eigenes Content-Marketing zu machen oder eigene Kanäle zu befüllen, ist natürlich eine tolle und legitime Geschichte auch. Also wir wären ja auch dumm, es nicht zu tun. Also wenn es die Kanäle gibt und man seine eigene Fangruppe und seine Follower und so weiter bekommt, warum sollte man das nicht nutzen? Deswegen heißt es ja nicht, dass Journalismus nicht mehr wichtig ist und dass wir die auch nicht mehr brauchen. Also ich finde, das eine und das andere auszuspielen, fände ich jetzt auf einen ganz falschen Weg.
Eine Frage noch gesehen. Da auch, ich habe es gesehen.
Ja, also ich hatte ja heute schon mal gesagt, dass ich aus dem Marketing bin und mein Ursprung ist allerdings auch im Journalismus. Ich finde, dass Content Marketing ist einfach eine ganz saubere Handwerkskunst, der sich das Marketing bedient hat und die ganz klar abzugrenzen ist, die weiter wachsen wird und ganz viel Drive auch hat. Die andere Diskussion mit dem Journalismus, finde ich, muss man nur umdrehen und gucken, der Leser, der eigene Mensch, so wie ich auch Zeitung teilweise noch lese, aber einen guten Artikel lesen will, ob ich den dann irgendwo in einer Kundenzeitschrift lese, wo ich sage, das ist toll recherchiert, gut handwerklich gemacht, lese ich gerne, ist mir erstmal völlig egal, wer da der Herausgeber ist. Aber ich möchte unbedingt, dass wir weiter eine Welt haben, wo jemand journalistisch arbeiten kann, ganz professionell und der eben die verschiedenen Richtungen von einer Thematik angreift. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Für uns, für die Zukunft, für ein KI-Thema und für andere auch. Und ich glaube nicht, dass es hier irgendwas von dem anderen wegnimmt oder wegfuttert, sondern dass wir als Menschen immer weiterhin den Journalismus unterstützen müssen zukünftig. Also diese Art und Weise, ohne einen Herausgeber oder einen Geldgeber im Kopf zu haben, irgendwelche Themen, die ihm kritischer sind als zum Beispiel eben nur ein Reisemagazin, dass es weiter unterstützt wird. Und ich glaube, dieses Forum hier sind wahrscheinlich genügend Menschen, die das unterstützen. Und ich hoffe sehr, dass es auch zukünftig so bleibt.
Dankeschön. Ich habe da hinten auf der Seite noch eine Frage gesehen. Herr steht schon, genau.
Guten Tag, Thorsten Rössing. Ich bin Krisenkommunikationsberater. Und
schön, dass Sie hier sind.
Damit mache ich mir gerade sehr viele Freunde, merke ich. Ich will nur eine Anmerkung. Also erstens, ich sehe die Entwicklung ganz ähnlich wie Sie. Gerade im Bereich der Unternehmen, dass sie eigene Kanäle schaffen und diese Kanäle immer relevanter werden. oder auch Verbände das tun. Ich meine, hier hat ein Versicherungsverband irgendwie die halbe Financial Times Redaktion weggekauft und macht wirklich auch gute Inhalte.
Nee, die war ja schon pleite, deshalb
muss man kaufen. Ich weiß, aber die haben die dann aufgesammelt. Also insofern, und vielleicht noch einen kleinen anekdotischen Hinweis. Was fehlt oder was richtig ein Problem ist, ist ganz oft eben auch in den Investigativmagazinen oder in den Investigativblättern. Wir hatten mal den spaßigen Fall, dass das Handelsblatt einen unserer Kunden massiv kritisiert hat. Und eine Woche später gab es ein Verlagsangebot, wo man diesen Kunden als Besten seiner Klasse auszeichnen wollte für 20.000 Euro. Und man konnte dann das Siegel des Handelsblattes dafür verwenden. Haben wir natürlich gekauft und auf die Website gepackt. Also das heißt, hier stehen sich die Medien manchmal auch etwas gegenseitig im Weg, also vielleicht die Verlagsgruppe und die Redaktion, weil sie halt ein Branding haben. Und wenn ich das seriöse Branding beispielsweise des Handelsblattes nutze und dann das Siegel verteile mit dem gleichen Branding, es aber einfach zu kaufen ist, dann gibt es hier tatsächlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es nicht Ihr Thema war jetzt in diesem Fall.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Boah, wir schaffen es genau auf Null zu laufen, wie ich gerade. Haben wir noch eine Entschuldigung, ja? Schaffen Sie den Weg mit dem Mikro nochmal, obwohl uns läuft die Zeit davon. Können wir das vielleicht gleich bilateral machen? Das wäre mir ganz lieb. An der Stelle erstmal, Frau Wolf, Frau Voges, Herr Brenningmeier, vielen lieben Dank, dass Sie bei Benninghoff, Entschuldigung, bei uns waren. Vielleicht zum Schluss noch, es gibt einen Carsten Lohmeier, ist der Chef der Agentur The Digital. Der sagte, wir suchen händeringend Leute, Content-Marketing kann die Miete bezahlen, so sein Zitat. Den Satz wollte ich auf jeden Fall nochmal mitgeben.
Lassen wir so stehen.
Als Journalismus offensichtlich auch mit diesen Gehältern. Also
Volontäre brauchen wir uns schon eine WG in Berlin.
Ja, wobei das, glaube ich, auch leicht provokativ gemeint war. Vielen lieben Dank. Bitte weitere Fragen gerne in der direkten Kommunikation. Verabschiede mich auch von den Zuschauern, die im Moment live dabei sind. Vielen Dank. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder nach einer kleinen Kaffeepause. Danke vielmals. Applaus